Welcome back to
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von What's Up Prof. Hallo Walter.
Hallo Martin.
Geht es dir gut heute?
Ich werde dir nicht antworten.
Okay, überspringen wir diesen Teil. Was hast du für uns vorbereitet?
Wir werden über die Kriege, Roe gegen Wade, hegelische Dialektik und Feuerbälle sprechen. All diese Dinge, die manche unserer Theologen Verschwörungstheorie nennen.
So, lasst uns den Herrn um Segen für dieses Gespräch bitten. Unser himmlischer Vater, wieder sind wir hier, um dich um Segen zu bitten und auch darum, uns durch dieses Gespräch zu führen. Bitte erhelle unseren Verstand mit dem Heiligen Geist und wir danken dir für all das. In Jesu Namen. Amen.
Amen.
Martin,
wenn du versuchst, aktuelle Ereignisse ins prophetische Bild zu stellen, ist es fast vorprogrammiert, dass du ein paar Feinde hast, stimmt's?
Ja.
Aber das bringt dieser Bereich mit sich. Aber ich denke nicht, dass wir dem erlauben sollten, uns vor unserer Absicht abzuschrecken. Also legen wir doch ohne Umschweife mit dem prophetischen Bild und den Zeiten, in denen wir leben, los und schauen mal, ob wir interessante Zusammenhänge sehen. In letzter Zeit hatten wir Vorträge oder Gespräche zu geistlichen Themen. Lass uns also jetzt über die aktuellen Ereignisse nachdenken und sie ins prophetische Bild einpassen. Ich denke, dass wir darüber mehr als nur eine Folge haben werden, denn es geschieht so viel. Man kommt kaum noch richtig mit.
Um alles zusammenzubekommen, fängt man an, PowerPoint-Folien zusammenzustellen und bevor man sich versieht, wächst es so sehr an, dass man
wieder von vorne anfangen muss, ja. Um das noch hineinzubekommen und das andere Teil ebenfalls und wieder etwas anderes herzunehmen. Sei es drum. Es ist erstaunlich, wie die Dinge sich in der Welt entwickeln. Lass uns einfach mit dieser Geschichte aus Letters and Manuscripts über Nashville anfangen. Und ich weiß, dass wir darüber schon früher gesprochen hatten, aber das ist eine Prophezeiung. Wenn wir glauben, dass es eine Prophezeiung ist, wird es sich früher oder später zutragen, richtig? Wir lesen hier, als ich in Nashville war, hatte ich zu den Menschen gesprochen und in der Nacht gab es einen riesigen Feuerball, der direkt vom Himmel kam und in Nashville niederging. Es kamen Flammen wie Pfeile aus diesem Ball heraus. Häuser wurden verschlungen und Häuser schwanken und fielen zusammen. Einige unserer Leute standen dabei. Es ist genauso, wie wir es erwartet haben, sagten sie. Wir erwarteten das. Andere rangen verzweifelt die Hände und riefen Gott um Gnade an. Ihr wusstet das, sagten sie, und ihr wusstet, dass das kommen sollte und sagtet nie ein Wort, um uns zu warnen. Es schien, als ob sie bei dem Gedanken, dass sie ihnen nie etwas gesagt hatten und ihnen keinerlei Warnung gegeben hatten, fast in Stücke reißen wollten. Martin, warum beginnen wir mit so etwas?
Das mag sich jetzt vielleicht auf Nashville beziehen, aber es gibt die gleiche Warnung für die ganze Welt.
Und für die ganzen Städte. Im Grunde ist es eine Warnung. Geht aus den Städten, geht aus den Städten heraus. Es geschieht dort einiges. Warum greift man hier Nashville heraus? Nashville ist, wie du weißt, das Musikzentrum, stimmt's? Wir sprachen auch schon darüber. Alle möglichen Musikrichtungen kommen daher. Es wird für eine ziemlich konservative Gegend gehalten. Aber wie es oft in diesen sehr konservativen Gegenden ist, finden wir, dass es im gleichen Bereich auch einen sehr liberalen Schub gibt. Lass uns also sehen, warum. Im Tennessean heißt es, Nashvilles Statue der Athene wurde vor mehr als 30 Jahren enthüllt und wir sind aus dem bewundernden Staunen nicht herausgekommen. Seit Jahrtausenden stand ein maßstäblicher Nachbau des antiken Parthenon in Nashville, aber ohne seine Athene. Das änderte sich am 20. Mai 1990, als eine fast 13 Meter hohe Statue der Athena Parthenos vor mehreren tausend Zuschauern enthüllt wurde. Die Enthüllung war eine Riesensache mit mehr als 5700 Menschen, die das Parthenon gefüllt hatten, um vorbeizukommen und die Statue zu besichtigen. 12 Jahre lang war Athene eine einfache weiße Statue. Dann wurde Athene 2002 vergoldet, um den Original noch ähnlicher zu sehen. Laut Metroparks beinhaltete das Projekt auch bemalte Details auf ihrer Kleidung, ihrem Gesicht und Schild. Das ist im Grunde also eine Replik des Parthenon und das übrigens maßstabsgetreu, Martin.
So ist es.
Das ist ein ziemlich prachtvolles Gebäude. Und sie haben diese, meiner Meinung nach, ziemlich hässliche Athene darin stehen. Fast 13 Meter, das ist ziemlich beeindruckend.
Es liegt auf der Hand, dass man das als Tribut an diese früher einmal so spektakuläre Sehenswürdigkeit, die sich in Athen befand, ansehen kann. Oder vielleicht ist es einfach der Wiederaufbau
heidnischer Anbetung.
Ja, heidnischer Anbetung.
So oder so sendet das der Welt eine Botschaft, dass man sich ausrichtet. Natürlich richtet sich nicht jeder in Nashville danach aus. Aber dennoch wird da eine bestimmte Botschaft ausgesendet. Es gab damals 1990 ziemliches Aufsehen. Während der Feierlichkeiten zur Enthüllung der Athene-Statue im Centennial Park am 20. Mai 1990 steht Reverend Mel Perry am Eingang des Parks, um gegen die Rolle der Athene als heidnisches Bildnis zu protestieren. Er hatte ein Plakat mit der Aufschrift: Götzenanbetung kommt unter dem Deckmantel der Kunst nach Nashville.
And he quotes Exodus and Acts and 1 John.
Er führt 2. Mose, Apostelgeschichte und 1. Johannes an. Martin, würdest du sagen, dass es da einen Konflikt zwischen dem heidnischen und dem christlichen Element gibt?
Definitiv. Nimm nur das, was er da schreibt, unter dem Deckmantel der Kunst.
Ja.
War Kunst nicht auch in antiker Zeit sehr vertreten?
Ja, natürlich. Und wenn man die Mehrzahl Künste nimmt, enthält es auch das Jesuitentheater.
Und Musik. Ja,
und Musik und all diese Dinge. Das ist im Grunde symbolisch für eine bestimmte Botschaft. Das ist nicht wirklich eine unterschwellige Botschaft. Es ist eine ziemlich unverhohlene Botschaft. Nashville ist ein interessanter Schmelztiegel, wo Ideologien aufeinanderprallen. Was wäre, wenn Unglücke Nashville heimsuchen? Welche Seite würde das stärken?
Die Konservative.
Aha. Das ist nur so ein interessanter Gedanke. Das würde das Pendel nach rechts ausschlagen lassen. Und Leute würden sagen, ja, wir haben es euch doch gesagt. Wir haben es euch doch gesagt.
Denn wegen dieser Kunst schwang das Pendel ja nach links.
Stimmt. Lass uns diese Geschichte als Ausgangspunkt und Beispiel für unser Gespräch nutzen. Momentan steht das Pendel dem Liberalismus zugeneigt. Aber es werden Töne laut, die vermuten lassen, dass das Pendel zurück Richtung Konservatismus schwingt. Richtig?
Ja, denn vor gar nicht langer Zeit war es mit der Regierung ziemlich rechts.
Dann schwang es mit Überschallgeschwindigkeit nach links. Und jetzt, mit dem ganzen Brimborium, könnte es einfach zurück ins Konservative schwingen, richtig? Wie lässt du dieses Pendel denn schwingen? Was machst du, damit du es zum Schwingen bringst? Nun, du spielst ein Spiel und das heißt Hegelsche Dialektik. Da erlaubst du, all diesen Gegensätzen aufeinander zu prallen, bis du das bekommst, was du möchtest.
So ist es.
Und bei diesem Prozess hast du das Pendel, wie es von einer Seite zur anderen schwingt, bis es schließlich so weit auf eine Seite schwingt, dass es vielleicht noch weiter auf die andere Seite schwingt. Und dann könntest du im Verlauf des Ganzen eine Erfüllung der Prophetie vorfinden. Ist das möglich?
Genau das soll laut der Bibel schließlich herauskommen.
Es ist interessant, dass Ellen White in dieser Vision, die sie hatte, von Säulen sprach, die zusammenfielen. Dieses Gebäude, Das Parthenon ist ein Gebäude, das natürlich aus Säulen besteht.
Ja.
Aber später wurden noch weitere Gebäude im Umkreis errichtet, die daraus fast einen Komplex machen, auch mit Säulen. Es ist einfach interessant. Wir sagen jetzt auch keine Zeit oder irgendetwas voraus, aber es geht um die Ideologie.
So ist es.
Um zwei Ideologien, die aufeinanderprallen.
Und diese Ideologie sieht man nicht nur in Nashville. Darum, na, wir werden zu diesen Dingen später kommen.
Ja. Nun, auf der linken Seite sieht man, wie es im weißen Zustand aussah und wie es jetzt vergoldet aussieht. Also, ich weiß nicht. Würdest du dich davor verbeugen, Martin?
Definitiv nicht.
Ich denke nicht, dass da irgendetwas ist, was des Verbeugens wert wäre. Was meinst du? Es ist einfach eine symbolische Botschaft. Hier ist ein Artikel aus Wikipedia. Man kann sehen, dass es ein maßstabsgetreuer Nachbau des Parthenon ist. Der Spitzname Nashvilles lautet das Athen des Südens, beeinflusst vom gewählten Gebäude im Zentrum der Jahrhundertausstellung von 1897. Das hat also eine lange Vorgeschichte. Das kommt nach der religiösen Erweckung.
Ja.
Auch da hat man ein Pendel.
Ganz genau.
Es gab eine religiöse Erweckung. Das Pendel befand sich rechts, dann hat man diese Einfügung und dann schwingt das Pendel in die andere Richtung.
Und das ist genau im Zentrum dieses geografischen Bibelgürtels.
Ja. Eine Reihe von Gebäuden der Ausstellung waren antiken Originalen nachempfunden. Jedoch nur das Parthenon war als einziges eine genaue Nachbildung. Es war auch das einzige, das erhalten wurde, obwohl das Gebäude Pavillon der Ritter der Pythia durch die Stadt gekauft wurde und ins nahegelegene Franklin, Tennessee umzog. Wir sprechen über Ideologien und mögliche prophetische Erfüllung. In Nashville gibt es noch etwas anderes Interessantes. Das kommt von Crux Taking the Catholic Pulse. Vom 19. Juni 2022. Dominikanerschwester hilft beim Werk einer neuen Übersetzung des Buches Offenbarung. Nun, Martin, wird das eine protestantische Sichtweise haben?
Nein, definitiv nicht.
Nein, definitiv nicht.
Und wer wird da als Bösewicht im Buch Offenbarung dargestellt werden? Der Richtige, der es auch ursprünglich war?
Natürlich ist das das Tier.
Das könnte interessant werden.
Und die mit ihm in Verbindung stehen. Das eignet sich auch in Nashville. In den letzten 5 Jahren studiert Schwester Mary Dominic Pitts von den Dominikanerschwestern von St. Cecilia in Nashville eingehend das Buch Offenbarung. Martin, vielleicht sollten wir ihr ein paar DVDs schicken. Der Mann hinter der Maske. Und vielleicht sollten wir auch ein paar Folgen der WhatsApp-Reihe schicken, die wir gemacht haben, und sehen, was dabei herauskommt.
Ja, das ist definitiv eine gute Idee.
Während sie den Zweck der Übersetzung erklärt, zitierte sie die Website des Projekts, um die umfangreichste und hilfreichste Sammlung von Anmerkungen zur ganzen Bibel zu schaffen, mit Informationen für Bibelgelehrte und gelegentliche Leser. Die Vorgehensweise von Best trägt zum Reichtum der Schrift, beispielsweise in biblischer Polyphonie bei, die sich aus den verschiedenen Übersetzungen ergibt, und sie wird die katholische Stimmung und Wertschätzung der vielen Stimmen Gottes in der Schrift wiederherstellen, fügte sie hinzu. Wir wollen diesen vielstimmigen Sound. Nashville ist der Ort des Sounds. Lasst uns also vielstimmigen Sound in die Welt schicken, anstelle von einstimmigen. Martin, ich mag den einstimmigen Sound dieses Buches. Du nicht auch?
Definitiv.
Möchtest du es vielstimmig haben?
Nein.
Darf ich ein Wortspiel machen? Könnte es dann nicht phony, also unecht sein?
Es könnte dann vielleicht anfangen, wie eine klingende Schelle zu klingen.
Richtig. Martin, es gibt nur ein Wort Gottes. Man kann keine Polyphonie, keine biblische Polyphonie haben. Verschiedene Klänge, verschiedene Versionen werden die katholische Stimmung wiederherstellen. Nur wenn es verschiedene Übersetzungen gibt, kann man tatsächlich die katholische Stimmung wiederherstellen. Denn das nennt man babylonische Verwirrung.
Ja.
Wir scheinen also babylonische Verwirrung aus Nashville zu bekommen. Wir scheinen Heidentum zu haben. Wir scheinen einen Zusammenprall mit den Konservativen zu haben, zumindest in den 90ern. Es ist interessant zu sehen, was an diesem konkreten Ort geschehen wird. Martin, lass uns einmal zur Einstimmigkeit gehen und sehen, was die Bibel über die Endzeit zu sagen hat. Wir kennen diese Verse, aber einfach als Einstimmung und Ausgangspunkt. Offenbarung 13, Vers 14. Und es führt die, welche auf der Erde wohnen, durch die Zeichen. Das ist jetzt das zweite Tier aus Offenbarung. Dasjenige, das aus der Erde und nicht aus dem Meer kommt. Anders gesagt, nicht aus dem Völkermeer, sondern diese abgesonderte Macht, die aus einem zu jener Zeit nicht dicht von Nationen bevölkerten Gebiet aufstieg. Das bezieht sich also auf die Vereinigten Staaten von Amerika. Die vor dem Tier zu tun, ihm gegeben sind. Es gibt also eine Verbindung zwischen der zweiten Macht und dem Tiermacht, die den Katholizismus darstellt. Und es sagt denen, die auf der Erde wohnen, dass sie dem Tier, das die Wunde von dem Schwert hat und am Leben geblieben ist, ein Bild machen sollen. Das Bild des Tieres wird sich entwickeln. Und es muss ein Bild des Tieres sein. Ein Bild ist etwas, was wie das Original aussieht. Wir sahen gerade eine Statue, die war ein Bild, das augenscheinlich wie das Original war. Was war also das Original? Das Original war eine Vereinigung von Kirche und Staat. Die Kirche machte die Regeln und der Staat führte sie aus. So war das doch, stimmt's? Das heißt, dass das eine Prophezeiung ist, dass in den Vereinigten Staaten von Amerika die Kirche wieder einmal die Regeln machen und der Staat sie umsetzen würde. Richtig?
Genau das steht da.
Ob man das jetzt offen oder still und heimlich macht, ist irrelevant. Solange es nur geschieht. Das ist also eine Vorhersage, dass Kirche und Staat zusammenkommen werden, was natürlich gegen die Verfassung ist. Dieses Bild des Tieres, das die Wunde vom Schwert hatte und am Leben geblieben ist, sagt uns, dass das erste Tier definitiv nicht tot ist. Aber es hat einen Lakai, der die Arbeit für ihn macht.
Ja, damit er nicht die ganzen Prügel dafür einstecken muss.
Ja, es ist also wie Herodias, die ihrer Tochter Salome ins Ohr flüsterte und sagt, bitte um den Kopf von Johannes dem Täufer. Und früher oder später wird sie das machen. Aber es soll nicht so offenkundig werden. Sie werden daraus ein allgemeines Gesetz machen und noch ein paar Köpfe außer denen von Johannes dem Täufer abhacken, stimmt's?
Wahrscheinlich.
Vers 15 besagt, und es wurde ihm gegeben, dem Bild des Tieres einen Geist zu verleihen. Es ist interessant, dass er, wie es im Englischen wörtlichen heißt, dass er Macht hatte, dem Bild des Tieres Leben zu verleihen. Sodass das Bild des Tieres sogar redete und bewirkte, dass alle getötet wurden, die das Bild des Tieres nicht anbeteten. Das wird also ein Todesbefehl kommen, Martin. Das ist eine biblische Prophetie, das ist keine Verschwörung.
Nein.
Diese zweite Macht, die Vereinigten Staaten von Amerika, werden wie das erste Tier werden. Es wird eine Vereinigung von Kirche und Staat sein. Und jemand flüstert ihr ins Ohr, was sie tun sollten und wie es gemacht werden sollten. Aber um das zu erreichen, muss man die öffentliche Meinung beeinflussen.
Ja, und da spielt dann dein Pendel hinein.
Ja, da kommt die Hegelsche Dialektik, das Spiel damit hinzu. Und man muss die Medien manipulieren. Denn man möchte, dass die Medien in die Köpfe der Menschen Ideologien verankern. Sogar miteinander im Konflikt stehende Ideologien. Sodass man am Ende eine Synthese haben kann.
Es ist auch wichtig, sich daran zu erinnern, dass es auf beiden Seiten sein wird.
Beide Seiten werden von der gleichen Macht kontrolliert. Wie du sagst, ist es immer sehr wichtig, das nicht zu vergessen. Aber das Ergebnis, die Synthese, wird die Todesstrafe für jeden sein, der nicht dem System zustimmt. Richtig? Jeder, der dem System widerspricht, wird verschwinden müssen. Und es, das zweite Tier, bewirkt, dass allen, den Kleinen und den Großen, den Reichen und den Armen, den Freien und den Knechten, ein Maizeichen gegeben wird auf ihre rechte Hand oder auf ihre Stirn. Also machst du entweder das, was dir angeschafft wird, und machst es einfach, oder du bist ideologisch überzeugt, dass es richtig ist und tust es deswegen. Aber es ist das Malzeichen des ersten Tieres. Und es hat öffentlich den Anspruch erhoben, dass das Zeichen ihrer kirchlichen Autorität die Verlegung der Heiligen des Sabbats vom 7. auf den 1. Tag der Woche ist. Das zeigt, dass sie über der Bibel steht, dass ihre Tradition der Bibel überlegen ist. Es ist eine Beleidigung für die Autorität Gottes, ein widerrechtliches Aneignen der Autorität Gottes.
Es ist in Wirklichkeit genau das, was Satan schon im Himmel wollte.
Ja, er wollte die Autorität übernehmen. Und er benutzt Gottes Symbol der Autorität, indem Gott ganz konkret sagt, gedenke. Und um sicherzugehen, dass du es auch umsetzt, werden sie dafür sorgen, dass du nicht kaufen oder verkaufen kannst, außer du machst mit dem System mit und nimmst das Malzeichen des Tieres an oder den Namen des Tieres. Der Name steht immer für den Charakter, richtig? Wenn man also den Namen des Tieres annimmt, bedeutet das, dass dein Denken in Einklang mit dem des Tieres kommt. Du hast seinen Charakter angenommen. Wessen Charakter solltest du annehmen?
Den von Jesus.
Aha. Du nimmst damit also ein Gewand an, das nicht auf einem himmlischen Webstuhl gewoben wurde.
Du bist also nicht mit der Gerechtigkeit Christi bedeckt.
Nein, du hast nicht Gerechtigkeit Christi, sondern hier hast du eine andere Gerechtigkeit, die sich auf Werke gründet. Fast schon sakramentale Werke. Das Halten des Sonntags ist ein katholisches Gebot. Dann ist es eine sakramentale Sache. Denn es wird eine heilsrelevante Frage, weil man mit dem Tod bestraft wird, wenn man es nicht tut, stimmt's? Oder die Zahl seines Namens. Wir wissen, dass diese Zahl 666 ist. Das ist die Zahl der Rebellion gegen Gott. Hier hat man eine Vorhersage, dass das auf der Welt geschehen wird. Aber weil es hier drinnen steht, spielt es keine Rolle, wie sehr diese Schwester sich bemüht, es neu zu übersetzen, wird es so geschehen. Ganz egal, was irgendein Theologe zu sagen hat, wird das hier geschehen. Wir werden untersuchen, wie dieses Spiel gespielt wird. Wie ich schon vorher sagte, spielt auf beiden Seiten die gleiche Macht. Ob wir es jetzt aus dem Blickwinkel eines Ost-West-Konflikts betrachten, ob wir es unter dem Gesichtspunkt eines ideologischen Konflikts betrachten, liberal gegen konservativ, oder sogar ein Konflikt, in den Parteien verwickelt sind, beide Seiten werden von der gleichen Macht kontrolliert. Ansonsten würde Hegelsche Dialektik nicht funktionieren, stimmt's?
Genau. Du kannst dich also nicht für eine Seite entscheiden.
Nein, wir haben das schon die ganze Zeit gesagt. Du kannst nur zusehen. Es ist wie eine Situation, bei der man in einem Theater sitzt, in dem das richtige Leben spielt. Momentan haben wir also Kriege und Kriegsgerüchte. Wie wir schon sagten, kann man jede dieser Gegensätzlichkeiten hernehmen, um diese Dialektik zu schaffen. Richtig?
Ja.
Sehen wir uns also diese Sache mit dem Krieg an. Kann ein Krieg die öffentliche Meinung in die eine oder andere Richtung beeinflussen?
Ja, definitiv.
Okay. Ist dieser bestimmte Krieg, den man jetzt hat, einfach ein Krieg, bei dem es um Grenzen oder Grenzverletzungen geht? Oder sind damit auch ideologische Aspekte verbunden?
Es hat definitiv mit ideologischen Aspekten zu tun.
Nun gut. Hat Russland ziemlich offen und rundheraus festgestellt, dass sie nicht wollen, dass die liberalen Ideologien des Westens in ihr Gebiet hinüberschwappen?
Ja, das sagten sie. Und Putin sagte sogar auch, dass das nicht mal ein Krieg ist, sondern dass es eine militärische Übung ist.
Es ist eine militärische Übung, um Dinge richtig zu stellen. Gut. Nun gibt es da draußen in der Welt verschiedenste Meinungen. Aber es hat den Anschein, dass bestimmte Meinungen unterdrückt werden. Richtig?
Nun, das habe ich schon vor einiger Zeit erwähnt. Es gab früher mal ein paar Kanäle auf YouTube, auf denen man sich auch russische Nachrichten ansehen konnte. Von diesen Nachrichten findest du nichts mehr.
Okay. Wenn man also die Leute dazu bringen möchte, neugierig zu werden, ist ein Weg dazu, sie wissbegierig zu machen, anzufangen, gewisse Dinge zu zensieren. Richtig? Nimm nur Südafrika als Beispiel. Ehedem hatten wir einen Zensurausschuss. Und dieser Zensurausschuss nahm alles heraus, was auch nur im Entferntesten unter der Gürtellinie war oder auch ideologisch nicht dem Mainstream entsprach. Stimmt's?
Even ideologically not mainstream, right?
Schafften sie es, es zu unterdrücken, oder machte es die Sache nur noch prominenter?
Es ließ es nur in den Untergrund gehen und dann dort sehr prominent werden.
Und wenn es dann auftauchte, wurde es zur Norm, richtig?
So ist es.
Unterdrückung hat also nie wirklich funktioniert. Es funktioniert für eine Weile, aber dann hat man den gegenteiligen Effekt.
Das ist vielleicht auch Teil des Plans der hegelischen Dialektik.
Nach diesen 6000 Jahren Erfahrung muss Satan doch gewiss wissen, wie wir ticken, oder? Wenn man also Pornografie verbietet, verschwindet sie dann?
Nein.
Sie wächst und gedeiht in Wirklichkeit.
Genau.
Aber es scheint so, als ob man etwas tun würde. Das ist schon interessant, oder? YouTube entfernt mehr als 9000 Kanäle, die mit dem Krieg in der Ukraine zu tun haben. YouTube nahm mehr als 70.000 Videos und 9000 Kanäle heraus, die mit dem Krieg in der Ukraine zu tun haben, da sie die Richtlinien zum Inhalt verletzten. Das schließt die Entfernung von Videos ein, die die Invasionen als Befreiungsmissionen bezeichneten. Nun, Martin, was macht YouTube so weise? Und wer sind die Kontrolleure von YouTube, die so weise sind, dass sie wissen, was entfernt werden muss und was zu bleiben hat?
Nun, sie müssen Teil derer sein, die die Entscheidungen treffen.
Okay. Und das sind ziemlich machtvolle Rechte einer Organisation, richtig? YouTubes Chief Product Officer Neil Mohan sagte, wir haben eine Politik bezüglich größeren Gewaltereignissen und das trifft auf Dinge wie etwa die Leugnung von größeren Gewaltereignissen zu. Alles von Holocaust bis Sandy Hook und natürlich ist das, was in der Ukraine geschieht, ein größeres Gewaltereignis. Und so haben wir die Politik genutzt, um erstmalig so vorzugehen. Martin, wer sind diese wir?
Das werden wir nie wissen.
Die erste und vielleicht allerwichtigste Verantwortung besteht darin, sicherzustellen, dass Menschen, die nach Informationen über dieses Ereignis suchen, präzise, glaubwürdige Informationen von hoher Qualität auf YouTube bekommen können, sagte er. Mit Sicherheit muss es da eine allweise Person oder Personengruppe geben, die genau wissen, was YouTube präzise, glaubwürdige Informationen von hoher Qualität sind. Was ist nun, Martin, wenn die andere Seite auch präzise, glaubwürdige Informationen von hoher Qualität hat, die vielleicht niemals gehört werden? Würde dich das neugierig machen?
Definitiv.
Es würde dich also neugierig machen.
Besonders, wenn man beide Seiten hören möchte.
Ja, außer natürlich, wenn man einfach jemanden von den Menschen ist, die einfach mit dem Strom schwimmen.
Und nur auf den ersten und einzigen Informationsstrom hört, der auf dich trifft.
Wie dem auch sei, ist Angst ein sehr wichtiger Faktor dabei, die Gedanken der Menschen in Bahnen zu lenken. Lass uns also ein paar Entwicklungen in Russland und dem Rest der Welt ansehen.
Am Rande des Krieges in der Ukraine brodelte ein weiterer Konflikt zwischen Moskau, Litauen und der Europäischen Union. Letzte Woche beschloss Litauen, als Protest den Transit sanktionierter Güter in die russische Region Kaliningrad zu verbieten. Das bezeichnete Russland als provokativ und offen feindselige Maßnahme. Laut des russischen Außenministeriums verletzt das Verbot ein Abkommen Russlands mit der EU aus dem Jahr 2002. Russland warnte, dass es gewiss auf die feindlichen Aktionen antworten werde. Ein hoher Verbündeter des russischen Präsidenten Wladimir Putin drohte Litauen, dass Moskau auf eine Art antworten werde, dass das baltische Volk in Schmerz fühlen würde. Hören Sie selbst.
Dieses Beispiel zeigt, dass man weder mündlichen Aussagen des Westens noch schriftlichen trauen kann. Gewiss wird Russland auf solche feindseligen Handlungen antworten. Es wird in den Ministerien an passenden Maßnahmen gearbeitet, die in naher Zukunft zur Anwendung kommen. Deren Konsequenzen werden eine ernstliche, negative Auswirkung auf die Bevölkerung Litauens haben.
Nach dieser warnenden Drohung Russlands haben sich die Vereinigten Staaten vollumfänglich hinter Litauen gestellt. Das US-Außenministerium begrüßte die wirtschaftlichen Maßnahmen, die wegen der Invasion von Litauen gegen Russland verhängt wurden.
Wir waren bezüglich des Kurses des russischen Krieges gegen die Ukraine sehr deutlich und genau genommen auch bevor Russland seine gnadenlose Invasion der Ukraine begann. Nämlich, dass unsere Zusage an die NATO und besonders unsere Ziele zum Artikel 5 der NATO die Prämisse, dass ein Angriff auf einen Angriff auf alle darstellt. Und diese Zusage von Seiten der Vereinigten Staaten ist unumstößlich.
Nun, Martin, der russische Sprecher sagte, dass es schwerwiegende Konsequenzen und auch Gegenmaßnahmen geben würde, die wirklich schmerzhaft wären.
Ja.
Erwähnte er Falschinformationen des Westens? Wir haben also zwei Seiten zur Geschichte, richtig?
Nun, laut YouTube nicht.
Nein. Und nach dem, was der amerikanische Stellvertreter sagte, auch nicht. Wenn man jetzt beispielsweise Russland und die Medien nimmt, steht Russland ja nicht alleine da. Sie sind BRICS angeschlossen. Und in BRICS befinden sich viele Länder, einschließlich Südafrika und natürlich Länder aus Südamerika.
Und Indien.
Indien importiert immer noch russisches Öl. Sie sehen es also nicht alle, genauso wie YouTube es gerne hätte, richtig?
Von der Bevölkerung her gesehen hat man also einen großen Teil, wahrscheinlich mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung, auf der anderen Seite.
Ja. Ist das ein Rezept für Hegelsche Dialektik? Sogar wenn man den Krieg außen vor lässt, der Angst bedeutet, gibt es hier doch einen ideologischen Kampf, richtig? Wie weit geht diese Bedrohung? Hier ist ein Artikel aus dem Independent vom 23. Juni 2022. Putin droht bis Ende des Jahres eine Satan-2-Atomrakete einzusetzen, die Großbritannien in 3 Minuten erreichen kann. Das wäre bis zum Ende des Jahres 2022, richtig? Es ist interessant, dass Sie eine Zeit vorhersagen, aber es ist immer etwas verspätet. Aber doch ermöglicht es die Schaffung von Spannung und Angst.
Definitiv.
Es heißt, wir werden weiterhin unsere Truppen stärken und weiterentwickeln. Wir werden ohne Zweifel sogar stärker, fügte er hinzu. Der stellvertretende Vorsitzende des russischen Verteidigungsausschusses, Alexei Suravliov, drohte letzten Monat damit, ihre RS-28 Samad-Überschall-Atomrakete, die im Westen als Satan-2 bekannt ist, zu benutzen, um Großbritannien in nur 200 Sekunden zu treffen. Die Warnung kam, nachdem Finnland seine Absicht bekannt gab, sich der NATO anzuschließen. Wenn Finnland diesem Block beitreten will, dann ist unser Ziel absolut legitim, nämlich die Existenz dieses Staates in Frage zu stellen. Wenn die Vereinigten Staaten unseren Staat bedrohen, auch gut, hier ist die Samad für euch und von euch wird es nukleare Asche geben, wenn ihr denkt, dass Russland nicht existieren sollte. Und Finnland sagt, dass es mit den USA einig ist. Nun dann stellt euch an. Es werden also ernste Drohungen ausgestoßen. Und die Welt könnte sich in Unruhe und Angst befinden. Nun, Angst ist ein großartiges Mittel, um Gemüter zu bewegen. Und vielleicht werden Leute sich fragen, nun, warum benimmt sich Russland so? Haben sie vielleicht hier und dort einen legitimen Grund dafür?
Das ist so wichtig. Noch einmal, du könntest dich auf einer Seite verfangen. Du magst dir das alles wohl anhören und dass er konservativ ist, wie wir früher schon zeigten. Die Dinge, die Putin sagt, gehen manchmal etwas mehr in Richtung moralisch.
Es ist interessant, dass man diese moralischen Töne hat, die von dieser Seite kommen. Und dann hat man die sehr liberalen Töne, die von beiden Seiten kommen. Und eine Menge Gelächter von Kamala Harris' Seite. Ja, wir haben hier definitiv einen Zusammenprall.
Und du magst dann dazu neigen, dich für eine Seite zu entscheiden.
Ja.
Auch wenn es dann sogar diese ist.
Wir entscheiden uns für keine Seite. Lass uns das ganz deutlich machen. Wir sehen uns hier hegelische Dialektik an. Martin, wenn das einfach ein kalter Krieg ist, der in einen wirklichen Krieg mündet, oder ob es nur ideologisches Säbelgerassel ist, dass wir uns die Zukunft sagen, wir wissen, was das ultimative Ergebnis sein wird. Es wird ein Bild des Tieres geben. Und dieses Bild des Tieres wird Ideologien umsetzen, die ein wesentlicher Bestandteil des Charakters des Tieres sind, des römisch-katholischen Systems. Das wird geschehen. Stell dir selbst die Frage, ist Rom mit beiden Seiten verbunden und arbeitet mit ihnen?
Ja.
Ist das eine Tatsache?
Ja, das ist eine Tatsache.
Es kann nicht geleugnet werden. Arbeitet es nur mit politischen Parteien oder arbeitet es auch mit den Medienmogulen?
Mit beiden. Sogar mit den Unternehmen.
Mit allem. Rom ist im Zentrum. Wer ist also der Strippenzieher?
Der Mann in Weiß.
Das kann sein. Oder der Mann in Schwarz. Oder vielleicht...
Lassen wir den mal außen vor. Denn wir haben schon so viele Fragen dazu bekommen. Du hast mich da wirklich ins Fettnäpfchen treten lassen. Die Leute wollen wissen, wer der graue Papst ist.
Aha. Nun, dann musst du... Aber sprachen wir nicht schon in der Vergangenheit über ihn?
Nein.
Haben wir kein Bild von ihm gezeigt?
Nein, wir haben ihn übersprungen.
Na? Die wahre Blutlinie der Mancini-Familie und wer zu dieser Blutlinie gehört und wer aktuell die Hauptperson ist? Dann hat man den weißen Papst und den schwarzen Papst und zusammen sind sie ein Kollektiv. Ach, nun, das ist alles sehr verschwörungstechnisch.
Ist das wie der König von Mana?
Ja, so etwas Ähnliches. Etwas in der Art. Nun gut, wie weit geht dieses Säbelrasseln? Es muss doch sehr überzeugend sein, stimmt's? Lass uns noch eines hernehmen und sehen, was geschieht.
Viele sagten voraus, dass der Ukraine-Konflikt einen weiteren Kalten Krieg lostreten könnte. Ich möchte Ihnen sagen, das hat schon angefangen. Die NATO hat 300.000 Soldaten in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt. 300.000 Soldaten, das sollte Ihnen doch etwas sagen. Was ist ein kalter Krieg? Etwas, das noch kein typischer militärischer Krieg ist, aber es beinhaltet Proxykämpfe. Es umfasst wirtschaftliche Sanktionen und oft ein großes militärisches Aufstocken. Im Grunde alles andere, als der Kampf mit Waffen mit sich bringt.
Soldaten werden zusammen Übungen mit Streitkräften abhalten, die die Heimat verteidigen. Dabei werden sie mit örtlichen Gegebenheiten, Einrichtungen und unseren neuen Vorratsbeständen vertraut. Zusammengenommen stellt das unsere größte Instandsetzung unserer gemeinsamen Verteidigung und Abschreckung seit dem Kalten Krieg dar.
Europa könnte der nächste Kriegsschauplatz werden. Mit der Ukraine ist es das schon, aber der Krieg in der Ukraine hat sich für die EU als Sicherheitsalbtraum herausgestellt. Sie hat keine Option, als sich auf einen ausgedehnteren Konflikt vorzubereiten. Amerika stimmt dieser Einschätzung zu. Es wird also die US-Streitkräfte in Europa erhöhen. Großbritannien und Deutschland sagen, dass auch sie dazu beitragen werden. Das Ergebnis ist ein massiver Ausbau an der NATO-Ostflanke.
Wir haben bekräftigt, dass unsere Verpflichtung zu Artikel 5 heilig ist. Und ein Angriff auf einen ist ein Angriff auf alle. Und wir werden jeden Zentimeter des NATO-Hoheitsgebiets verteidigen. Jeden Zentimeter des NATO-Hoheitsgebiets. Zusammen mit unseren Verbündeten stellen wir sicher, dass die NATO bereit ist, Drohungen aus allen Richtungen zu begegnen. In jeder Domäne, zu Land, in der Luft und zu Wasser. In jedem Moment, als Putin den Frieden in Europa zerbrach und die einfachsten Grundsätze einer auf Regeln aufgebauten Ordnung angriff, werden wir die Vereinigten Staaten und unsere Verbündeten vortreten. Wir treten vor und wir beweisen, dass die NATO mehr denn je gebraucht wird und immer noch genauso wichtig ist.
Es gab eine Stationierung von 5000 Soldaten in Rumänien. Bei Großbritannien waren 2 Staffeln amerikanischer F-35-Kampfflieger untergebracht. Der nächste Ort ist Spanien. 2 amerikanische Zerstörer werden dorthin verlegt. Vergessen Sie nicht, dass Spanien schon 4 amerikanische Zerstörer hat. Jetzt wird es insgesamt 6 davon haben. Amerika stationiert auch Raketenabwehrsysteme. Sie werden nach Italien und Deutschland geschickt. Die größte Truppenbewegung wird in Polen stattfinden. Hier planen die USA ein ständiges militärisches Hauptquartier. Der 5. Armeekorps des US-Militärs wird in Polen stationiert. Das ist eine Streitkraft. Hier liegt der Fokus auf 8 Ländern. Estland, Polen, die Slowakei, Ungarn, Lettland, Litauen, Rumänien und Bulgarien. Jetzt hat die NATO in diesem Gebiet eine starke Präsenz. Über wie viele Soldaten sprechen wir? Über mindestens 324.000 Soldaten. 324.000 Soldaten. Das sind Soldaten aus dem stationierten Land selbst und verbündeten Staaten. Was bedeutet, dass das NATO-Streitkräfte sind, plus die Raketenabwehrausstattung. Die NATO hat jetzt eine große Feuermacht auf seiner Ostflanke.
Es ist ein Mittel, um ihre eigenen Interessen zu schützen. Sprich, mit den Händen der Ukrainer und dem ukrainischen Volk wollen die NATO-Mitglieder und führende NATO-Staaten einfach sich selbst durchsetzen, ihre Rolle in der Welt weiter durchsetzen, die Führung ihrer Vormachtstellung im wahrsten Sinne des Wortes, ihre imperialistischen Ambitionen bekräftigen.
Was würde eine spiegelgleiche Stationierung bedeuten? Mehr Raketen? Mehr Kriegsschiffe? Sogar Atomwaffen? Russland mag die NATO stärker gemacht haben, aber Putin wird sich nicht scheuen, eine Botschaft zu schicken. Dieser Konflikt nimmt nur noch zu.
Was nun die Prophetie betrifft, nimmt da die Spannung und der Hype in der Welt zu?
Is the tension and the hype increasing in the world?
Es kommt zu einem Siedepunkt.
Okay. Gibt es 2 Seiten?
Oh ja.
Kannst du sie klar definieren oder sind beide Seiten irgendwie überall repräsentiert?
Both sides somehow represented everywhere.
Sie sind überall repräsentiert. Die Seiten können mit Richtungen klar identifiziert werden, aber nicht mit Ideologie.
Okay.
Wir müssen uns also von dieser Art von Konflikt auch zu einem ideologischen Konflikt bewegen. Denn im Grunde wird es auf Moralität hinauslaufen und auf Moralgesetze. Und die werden vom ersten Tier diktiert und ins Ohr des zweiten Tieres geflüstert und um seinetwillen vom zweiten Tier umgesetzt werden. Die Prophetie sagt uns, dass genau das geschehen wird. Ich finde es jetzt interessant, dass es mit dieser Eskalation doch so aussieht, als ob wir einen Höhepunkt erreichen.
Ja, es spitzt sich in Richtung eines Planes zu.
Es muss einen Plan dahinter geben. Satan kontrolliert es noch. Er ist ein Meisterstratege. Erinnerst du dich noch? Er hat einen meisterhaften General und er plant seinen Angriff haarklein. Auf wen richtet sich denn sein Angriff?
Nun, auf Gottes Volk.
Und auf Gott. Er hasst Gott.
Ja.
Er hasst Gott. Und er hasst auch Gottes Repräsentanten auf Erden, die da halten die Gebote Gottes und haben das Zeugnis Jesu. Die müssen eliminiert werden. Gottes Herrschaft muss verschwinden. Das ist ein Mittel, um sie zu beenden.
Ja, du könntest es auch so sagen. Wenn Gottes Übrige doch wenige sind, sind sie sein ultimatives Ziel, denn die anderen sind alle kollateral.
Ja.
Die gewinnt er in jedem Fall, wenn sie sich nicht entscheiden.
Es spielt keine Rolle, für welche Seite sie sich entscheiden. Sie entscheiden sich immer für die falsche Seite, stimmt's? Was die weltlichen Angelegenheiten betrifft, muss man neutral sein. Aber man kann nicht neutral sein, wenn es zu den göttlichen Angelegenheiten kommt, ansonsten wirst du aus dem Mund ausgespien.
Genau.
Lass uns also vom politischen Aspekt und dem Krieg zum ideologischen Aspekt gehen. Das Urteil Roe gegen Wade. jede Stadt, ob groß, ob klein, lass den Bezirk niedergebrannt sein. Es gab große Aufstände nach der Entscheidung des obersten Bundesgerichtshofes, die Entscheidung von Roe gegen Wade aufzuheben.
Diesen Satz, den du gerade gelesen hast, klingt ja nicht sehr nach französischer Revolution?
Ja, auf jeden Fall. Und die französische Revolution ist das Modell dafür, wie die Welt sein wird, wenn der Höhepunkt erreicht ist. Und wir sind da. Wir können es sehen. Lass uns einen kleinen Zusammenschnitt ansehen, den wir hier zusammengestellt haben.
Denn wir bekommen eine Flut von Leuten. Ich habe es zu unserem sicheren Hafen erklärt. Hier haben wir die Freiheitsstatue, die die Unterdrückten willkommen heißt. Frauen, die kein Grundrecht zur Kontrolle über ihren Körper haben oder keine Abtreibung bekommen. Sie sind unterdrückt. Sie sind hier im Staat New York willkommen.
Ein Baby lebt nicht, bevor es nicht seinen ersten Atemzug macht.
Den obersten Gerichtshof!
Den obersten Gerichtshof!
Wir haben so viele Probleme mit dem obersten Gerichtshof und der Rechtmäßigkeit. Dieser Gerichtshof hat seine Rechtmäßigkeit verloren. Sie haben jegliche Legitimität, die sie noch hatten, verbrannt. Das ist eine Krise der Legitimität.
Das bedroht die langfristige Rechtmäßigkeit des Gerichtshofes. Der Gerichtshof sieht sich gerade der größten Bedrohung seiner vermeintlichen Rechtmäßigkeit in seiner ganzen Geschichte gegenüber.
Für das amerikanische Volk hat der oberste Gerichtshof seine Rechtmäßigkeit verloren.
Die Krise der ganzen Rechtmäßigkeit des US-Bundesgerichtshofs erfüllt mich mit Trauer.
Martin, das sind die unvoreingenommenen Medien. Verbreiten sie nicht ein Schlüsselwort und jeder wiederholt es?
Ist das nicht Teil einer Indoktrination?
Sie sollten Biden dazu bringen, das Wort Legitimität zu benutzen und vielleicht könnte Vizepräsident Harris herzhaft darüber lachen.
Stimmt.
Okay, jetzt mal Spaß beiseite. Ist das ein emotionales Thema?
Oh ja. Weißt du, sie waren so emotional zum 6. Januar. Und ich sehe bei diesem Teil jetzt keinen Unterschied.
Genau genommen dürfen wir nicht mehr Frau sagen, Martin. Es ist jetzt ein gebärendes Elternteil. Ich weiß ja nicht, aber qualifizierst du dich als gebärendes Elternteil?
Nein, leider nicht.
Wieder Spaß beiseite. Manchmal dienen Witze ja einem Zweck. Aber jetzt Spaß beiseite, es ist ein ganz ernstes Thema, ein ideologisches Thema. Werden Leute bei diesem Thema wütend?
Ja, sie waren vor dem Senat und brachen fast in den Senat ein.
Okay. Haben wir einen Punkt des Zusammenpralls erreicht, der gewalttätig werden könnte, was die zwei Seiten betrifft?
Ich denke, das haben wir schon gesehen, doch, ja.
Okay. Es läuft hier definitiv eine Hegelsche Dialektik ab. Und lass uns wieder die Frage stellen, welche Organisation, weltweite Organisation, hielt ständig die Position inne, die der oberste Gerichtshof jetzt ausgesprochen hat?
Die römisch-katholische.
Sie ist ein gemeinsamer Faktor, richtig?
Auch die Mehrheit der Richter am obersten Gerichtshof sind römisch-katholisch.
Okay. Gibt es jetzt also eine ideologische Bewegung zur Ansicht dieser Kirche hin?
Definitiv.
Daran ist etwas interessant, wobei wir nicht über die Moralität des Ganzen streiten, denn in diesem Punkt könnten Sie tatsächlich recht haben. Könnte es möglich sein, falls das Pendel bei dieser moralischen Frage zu Ihren Gunsten schwingt, dass das gleiche Pendel bei anderen moralischen Fragen auch zu Ihren Gunsten schwingt? Und die vielleicht gar nicht biblisch sind?
Definitiv. Wenn ich es einmal so fragen darf, mit dem Halten von 9 der 10 Gebote haben Christen keinerlei Probleme. Es gibt nur eines, mit dem sie ein Problem haben.
Ja, es gibt nur eins.
Sie können all diese wundervollen Entscheidungen haben, aber wenn es eine gibt, die nicht mit der Bibel übereinstimmt,
sie mögen also vielleicht 9 günstige für ihre Seite bekommen und dann eine 10. mit Haut und Haar schlucken.
Aber die andere wichtige finanzielle Frage ist, ob das gebärende Elternteil reisen kann. Und wenn sie für das richtige Unternehmen arbeitet und eine Abtreibung anstrebt, wir werden sehen, dass immer mehr sich auf die finanzielle Unterstützung ihres Arbeitgebers verlassen müssen, um sie auszuführen. Ein Beispiel. Dick's Sporting Goods sagt schon, dass sie jeder Angestellten oder dessen mitversicherten Familienangehörigen $4,000 und Zugang zu einer Abtreibung versprechen. Es gibt eine lange Liste von Unternehmen, die das Gleiche machen. Levi's, im Starbucks, Yelp, JP Morgan und viele andere. Aber es geht auch darum, Katie, dass diese Vergünstigungen zur Verfügung gestellt werden, nicht weil die Unternehmen das nur wegen ihrer Firmenphilosophie wollen, sondern weil es sich für sie finanziell rechnet.
Die wahre Herausforderung wird bei den kleinen Unternehmen liegen, die sich das nicht leisten können und für die Angestellten dieser Firmen, denen es nicht möglich ist, auf diese Weise Zugang zu bekommen. So wird es die Geschichte zweier Welten geben. Wenn man für die finanzstärksten 500 US-Unternehmen von heute arbeitet, könnte man diese Gesundheitsleistung ziemlich sicher als Beihilfe bekommen, bei kleineren Firmen vielleicht nicht.
Ich glaube, dass das Ausradieren des Rechts von Frauen, Entscheidungen darüber zu treffen, wann und ob sie Kinder haben wollen, sehr schädigende Auswirkungen auf die Wirtschaft haben und Frauen Jahrzehnte zurückwerfen wird.
Nun, Martin, ganz egal, wer das gebärende Elternteil ist, kann er oder sie nun all diese Rechte haben?
Man wird dafür bezahlt, eine Abtreibung zu haben.
Diese Sache mit dem gebärenden Elternteil, hast du jemals etwas Lächerlicheres als das gehört?
Nun, das ist die Definition einer Frau, also sie qualifiziert sich wahrscheinlich dafür.
Wir bewegen uns also vom Grandiosen zum Lächerlichen. Aber es muss ja einen Sinn haben. Ich finde es auch erstaunlich, dass die Frau oder das gebärende Elternteil das absolute Recht hat, was mit dem Körper geschieht, außer wenn es andere Themen betrifft, die mit Nadeln zu tun haben. Dann hast du plötzlich keine Rechte. Wie funktioniert das, Martin?
Da kommen wir wieder zu dieser Sache mit YouTube. Wer entscheidet, was richtig oder falsch und was gut für dich ist?
Also irgendjemand entscheidet. Hast du all die Unternehmen gesehen?
Ja, die größten.
Haben all diese Mega-Unternehmen irgendwie mit dem Vatikan zu tun?
Wir haben das gezeigt, die Fortune 500, die 500 finanzstärksten Unternehmen. Fast alle gingen hin, um den Papst zu besuchen.
Wir haben also die Mega-Unternehmen. Sie sind bei dem Spiel auch dabei. Wir haben die Medien. Sie sind bei dem Spiel auch dabei. Wir haben die religiöse Welt. Sie sind bei dem Spiel auch dabei. Da ist also eine große Hegelsche Dialektik. Und auch der Staat ist eingebunden. Und hat der Staat das Recht, Forderungen zu erheben oder Gesetze zu erlassen, die irgendwie die Moralität beeinflussen?
Ja, die Regierung hat das jetzt nicht mehr, aber die Bundesstaaten schon.
Okay. Bewegen wir uns also in Richtung Bild des Tieres. Ja oder nein?
Ja, definitiv.
Okay. CBN News schreibt, es rechtfertigt und entschuldigt die Absicht, ein Baby zu töten. Die Staatsversammlung von Kalifornien verabschiede das abgeänderte Gesetz zum Kindsmord. Der Kampf ist nicht vorbei. Das stammte vom Mai 2022, als dieser Gesetzesentwurf vorlag. Die kalifornische Staatsversammlung verabschiedete am Donnerstag, was von Pro-Life-Verfechtern eine radikale Maßnahme genannt und als Kindsmordgesetz tituliert wird. Wie Reporter von CBN berichteten, widersetzen sich Pro-Life-Gruppen dem AB 2223. Sie sagen, dass dem Gesetzesentwurf nach Formulierungen beigefügt wurden, die eine Mutter vor zivil- und strafrechtlicher Anklage für jede Handlung oder Unterlassung schützen würde, die mit ihrer Schwangerschaft in Zusammenhang stehen, einschließlich Fehlgeburt, Totgeburt, Abtreibung oder perinataler Tod. Obwohl die Definition von perinatalem Tod abweichen, schließt sich alle den Tod des Neugeborenen 7 Tage oder mehr nach der Geburt ein. Martin, dann ist das nicht mehr um die Geburt herum. Dann ist das postnatal. Die abgeänderte Sprache vom AB 2223 perinataler Tod aus Gründen, die sich in der Gebärmutter ereigneten, tut nichts, um den Schutz des Gesetzes für jeden zu verändern, der ein lebend geborenes Baby in den ersten 28 Tagen seines Lebens umbringt, steht in dem Brief. Martin, es ist ein Wunder, dass die Menschen sich da aufregen. Denn wie viele sagen werden, ist das Kindstötung. Und doch legen die Gerichtshöfe und Gesetzesgebungen nahe, dass man das verschieben kann, sodass es kein Kindsmord wird. Nun, das ist eine moralische Frage. Und die moralische Frage steht wieder auf der Seite, die der Vatikan einnimmt. Schwenken wir von der Abtreibungsfrage zu einem anderen Thema. Gebet, öffentliches Gebet, was natürlich unter der sogenannten Verfassung verboten wurde. Wir sehen uns dieses Thema und eine weitere Gerichtsentscheidung an. Gerichtsentscheidung zum Gebet. Tubin von CNN sagt, weil der oberste Gerichtshof mehr staatliche Einbindung des Staates bei Religion erlaubt. Der juristische Analytiker Jeffrey Tubin argumentierte nach dem Entscheid des obersten Gerichtshofes, dass ein öffentlicher Schulsprengel nicht das Recht habe, einen Trainer an der Highschool abzuhalten, nach Footballspielen allein zu beten, dass die Regierung sich mehr in Religion einmische. Dieser Mann war entlassen worden, weil er das bei den Footballspielen tat und der Gerichtshof entschied zu seinen Gunsten. Als Reaktion auf die Sondermeldung am Montag kritisierte Tubin von CNN die Entscheidung scharf, da der Gerichtshof mehr Einmischung des Staates in die Religion erlaube. All das ist Teil eines Pakets und auch das Versprechen Donald Trumps, was er dem obersten Gerichtshof liefern werde. Und genau das lieferte er auch dem obersten Gerichtshof, machte Tubin geltend. Gibt es also eine Aussage, dass Kirche und Staat sich annähern?
Ja. Und jetzt gibt es einige, die darüber glücklich sind.
Ja.
Und andere, die wütend sind.
Stimmt. Was ist, wenn du diese Themen und das Debakel um Roe gegen Wade und die Gewalt, die daraus entsteht, ausnutzen kannst, um die Leute dahin zu bewegen, dass sie von all dem allen so angewidert sind, dass das Pendel anfängt, in die Richtung zu gehen, in die es nach Aussage der Prophetie gehen wird?
Ja. Ja, denn die Prophetie sagt voraus, dass das Pendel schließlich auf der konservativen Seite stehen wird. Kirche und Staat werden zusammen sein.
Ja, das ist richtig. Und die Gesellschaft muss an den Punkt geschoben werden, an dem sie das ideologisch akzeptiert. Und die Paar, die das nicht tun, werden das Malzeichen an ihrer Hand erhalten.
Genau genommen kann es auch die andere Seite sein.
Es kann auf jeder Seite sein. Wir müssen nicht darauf warten, dass eine bestimmte Partei gewinnt, damit das umgesetzt wird.
Genau, denn beide qualifizieren sich, die Prophetie zu erfüllen.
Ja. Wie hoch schlugen die Wellen des Hypes tatsächlich? Nun, es gab Mordversuche. Das sagt, dass es ziemlich ernst ist. Dazu gab es ungeheure Kritik in der Regierung, weil sie offensichtlich nicht genug taten, um die Richter zu schützen. Großes Geschworenengericht verhandelt über den Mann, der des versuchten Mordes an Brett Kavanaugh angeklagt ist. Der 26-jährige Nicholas John Roske sieht sich mit dem Anklagepunkt des versuchten Mordes eines Richters am obersten Gerichtshof konfrontiert, wie Bundesstaatsanwälte in einer Erklärung sagten. Hier haben wir die Geschichte eines Mannes, der gewillt war, so weit zu gehen, wegen der getroffenen Entscheidung, einen der Richter umzubringen. Um das Ganze wieder in die politische Arena zurückzubringen, haben wir hier Politico. Sie schreiben, Trump sagte tatsächlich, Gott fällt die Entscheidung, in dem Roe gekippt wurde. Das ist doch interessant.
Erinnerst du dich, dass er versprach, dass er es tun werde?
Ja. Hier traf also Gott die Entscheidung. Der frühere Präsident Donald Trump schrieb am Freitag die Entscheidung des obersten Gerichtshofs, den früheren jahrzehntelang gewährten Schutz des Rechts der Amerikanerinnen auf Zugang zu Abtreibungen aufzuheben, einem göttlichen Eingreifen zu. Gott traf die Entscheidung, sagte Trump in einem Interview mit Fox News. Das bringt es wieder auf die Ebene des Bundesstaates, wo es immer hingehörte, sagte Trump ebenfalls. Das folgt der Verfassung und gibt die Rechte zurück, deren Rückgabe schon lange überfällig ist. Diese und andere Entscheidungen des Gerichtshofes, die von Konservativen schon bejubelt wurden, waren nur möglich gemacht worden, weil ich alles wie versprochen geliefert habe. Das schließt die Ernennung dreier hochrespektablen und starken Verfassungsrechtler ein, die auch für den obersten US-Gerichtshof bestätigt wurden, sagte Trump in einer Erklärung, die am Freitag herausgegeben wurde. Es war mir eine große Ehre, das zu tun, fügte er hinzu. Es ist interessant, dass er sagt, dass die Verfassungsrechtler sind, während die anderen sagen, dass es die Verfassung verletzt.
Ja, die Rechtmäßigkeit ist weg.
Okay. Was sie in Wirklichkeit machen werden, ist eine Definierung dessen, was zur Verfassung gehört und was nicht. Und da wird die Sonntagsgesetzgebung sehr interessant. Denn wenn die Sonntagsgesetzgebung unter dem Mantel von Umwelt und Industrie kommt, um den Menschen Ruhe zu geben, dann ist das keine religiöse Angelegenheit.
Nein. Und dann ist es eine
Verfassungsform.
Ja.
Und der oberste Gerichtshof kann abstimmen, dass es verfassungskonform ist. Aber werden die Kirchen darüber glücklich sein?
Ja, sie werden sehr glücklich sein.
Sie werden nur allzu gern die Verfassung verletzen, unter dem Deckmantel von Umwelt und Industrie. Nun gut, Martin. Wenn es auch eine religiöse Angelegenheit ist und man sieht, dass sich die Gewalt auch gegen eine bestimmte Kirche oder Denomination richtet, dann wird es sogar noch interessanter, stimmt's? Hier haben wir einen Artikel vom 28. Juni 2022.
So here's an article from June 28th.
Katholische Kirche in Virginia, Zielscheibe eines Brandanschlags. Graffiti nach der Aufhebung von Roe durch obersten US-Gerichtshof. Wissen die Leute, die mit dieser Art von Vandalismus agieren, wer in Wirklichkeit dahinter steckt?
Ja, weil sie die römisch-katholische Kirche als Zielscheibe wählen.
Was ist mit denen, die gegen Abtreibung sind? Schafft so etwas eine Bindung zwischen ihnen und dem Katholizismus? Ist das clever?
Man sieht, wie diese hegelische Dialektik perfekt funktioniert.
So funktioniert sie. Die Polizei in Virginia hat laut Berichten eine Untersuchung zu einem Brandanschlag eingeleitet, nachdem eine Kirche im Nachgang der Entscheidung des obersten Gerichtshofes, Roe gegen Wade aufzuheben, zur Zielscheibe eines Brandanschlags und mehrerer Graffitis wurde. Zwei Graffitis lauteten, das wird nicht aufhören und Trennung von Kirche und Staat. Martin, das ist doch sehr interessant. Denn darüber sprachen wir ganz zu Anfang, aus dem Buch Offenbarung. Es ist dabei zu kommen, dieses Bild des Tieres. Nochmal, schafft diese Art von Gewalt ein Band der Sympathie mit dieser Ideologie?
Ja,
das tut es, oder? Keine Trennung von Kirche und Staat wird schließlich von einem großen Teil der Gesellschaft begrüßt werden, von jedem, der angewidert ist, wie weit das Pendel auf die liberale Seite geschwungen ist. Die katholische Ostkirche St. John Newman hat einen Link zu einer Botschaft von Bischof Michael Burbidge aus der katholischen Diözese Arlington auf ihrer Website gepostet. Darin sagte er, wir danken Gott für diese begrüßenswerte Entscheidung des obersten Gerichtshofes, der Roe gegen Wade umstieß. Dieses Band der Sympathie ist unglaublich wichtig für die Erfüllung der Prophetie.
So ist es. Und man hat noch einen Katholiken und Trump, die genau das Gleiche sagen.
Gut, aber ist es nur der Bischof, der glücklich darüber war? Nein, hier ist ein weiterer Artikel, der sagt, dass der Vatikan die Entscheidung des obersten Gerichtshofes zur Abtreibung sehr lobt und sagt, dass Pro-Life bedeutet, auch andere Dinge zu unterstützen. Aber sie sprechen sie nicht aus, stimmt's? Ist das also ein Paket?
Ja.
Der Vatikan lobt den obersten US-Gerichtshof sehr dafür, dass er für das Leben einstehe und die fast 50 Jahre alte Haltung des Landes zu Abtreibungen umkehre. Papst Franziskus verglich früher einmal Abtreibungen mit dem Beauftragten eines Auftragsmörders, aber er hat die katholische Kirche dahin geführt, Pro-Life als eine größere Sache als nur Abtreibung zu sehen. Präsident Joe Biden, ein strenger Katholik, nannte den Freitag, als der oberste Gerichtshof verkündete, dass er Roe gegen Wade aufheben, einen traurigen Tag für Amerika. Ist das hegelsche Dialektik?
Also der Präsident des Bildes ist genau genommen gegen das Bild, aber auch dafür, denn er ist Teil davon, er ist ein Katholik.
Aber gibt er mit seiner negativen Haltung dazu dem Pendel einen Schubs nach rechts?
Ja.
Das macht er doch. Martin, das ist sehr interessant. Und ich glaube, dass es das Endspiel ist.
Definitiv.
All diese Themen sind ein Ablenkungsmanöver für die anderen Dinge. Richtig? Aber das wirkliche Ziel ist die andere Sache. Lass uns sehen, was das alles für das Image der Linken bewirkt hat. Und wie das Pendel schwingt, wenn es dann überhaupt schwingt. Die New York Post berichtet, dass CNN-Einschaltquoten in den ersten Wochen unter deren neuem Boss Chris Licht in den Keller rauschen. Die Einschaltquoten sinken. Hier haben wir eine sehr liberale Sendeanstalt und die Quoten stützen ab. Der Nachrichtengigant CNN hat einen Zuschauerschwund in den letzten Wochen unter der Leitung des neu eingesetzten Netzwerkpräsidenten Chris Licht gesehen, so die neuesten Einschaltquoten von Nielsen. Sowohl MSNBC als auch CNN verfolgten den Quotenkönig der Kabelnachrichten, den Fox News Channel, Eigentum von Fox Corporation. Fox ist jetzt eher die konservative Seite, richtig? Sehen wir ein Pendel?
Das Pendel schwingt wieder.
Wir müssen jetzt nicht alles lesen, aber das Bild ist schon deutlich, oder? Früher war es so, dass die linke Seite ziemlich zusammenhielt. Nicht nur politisch, sondern auch in ihrer Ideologie. Aber wir sehen immer mehr Leute, die eigentlich links wären, und auf die konservative Seite driften. Hier ist ein sehr liberaler Mann, Jimmy Dore. Er schlägt laute Töne an, die zu zeigen scheinen, dass er genug hat von sehr liberalen Ideologien und Ideen, die von den Linken kommen. Und er hat sogar einige dieser Dinge in einem Interview erklärt, das er mit Tucker führte. Sehen wir uns also an, was er zu sagen hat.
Viele Leute haben sich wieder aufgeregt, weil ich gestern bei Tucker Carlson war. Die Leute mögen nicht, dass ich zu seinen Zuschauern spreche. Jimmy, warum gehst du zu Tucker Carlson? Weil sie mich nicht bei CNN, MSNBC, ABC, CBS, bei keinem der anderen eingeladen werden. Ich werde die Botschaft überall bringen, wo sie mich haben wollen. Die Regierung von Biden gibt die Schuld für die Inflation an Putin. Sehen wir uns das an. Führen Sie eine Liste aller Dinge, die Putin tut? Russland ist sehr mächtig. Sie kontrollieren sehr viele Dinge. Sie stürzen unsere Regierung. Sie verüben einen Putsch gegen Amerika. Sie kontrollieren die Gaspreise und Russland ist verantwortlich für unsere Inflation. Also ich kann Ihnen sagen, als ich mich das letzte Mal näher mit Russland befasst habe, konnten Sie Ihren guten Wodka nicht bei Trader Joe's unterbringen. Ich denke nicht, dass Sie wirklich alles so kontrollieren können, wie behauptet wird. Okay, die Demokraten sind gerade an der Macht. Sie haben völlige Kontrolle in der Regierung. Und wir alle Politiker wollen sie nichts für die Schuld auf sich nehmen. Sie wollen, dass du alles und jeden für den Schmerz verantwortlich machst, den du gerade empfindest. Bloß nicht sie, die Leute an der Macht. Deshalb trifft jetzt alles Putin, weil Putin jetzt der Ersatz für ihren Hass auf Trump ist. Larry Summers gab dem 6. Januar die Schuld für die Inflation. Er ist ein alter Ratgeber von Clinton. Sie alle wollen, dass wir nicht erkennen, dass wir die unipolare Regierung haben, richtig? Wenn du jetzt Joe Biden wählst, wählst du Goldman Sachs. Mit Mitch McConnell ist es das Gleiche. Du wählst unsere Oligarchie. Und sie wollen das nicht, dass du das weißt. Sobald die Leute merken, dass sie von denselben Milliardären reingelegt wurden, die Joe Biden kontrollieren, die Republikaner kontrollieren, davor fürchten sie sich. Sie wollen das nicht. Sie wollen nicht, dass ich in ihrer Show bin und darüber zu ihren Zuschauern rede. Ihnen sage, dass bei den Leuten auf der Linken was faul ist und wir wissen, dass Joe Biden völlig unter der Kontrolle der Oligarchie und der Unternehmen ist. Jetzt zahlt das amerikanische Volk den Preis dafür. Wofür zahlen wir den Preis? Nicht für Putins Inflation, nicht für Putins Gaspreiserhöhung. Das ist Joe Bidens Invasion. Das ist die Invasion der NATO. Das ist Joe Bidens Politik. Joe Bidens Politik ruiniert den Dollar, macht den Rubel stärker, als er es je war. Und dafür geben sie einem anderen Land die Schuld. Stellen Sie sich vor, Trump hätte das getan. Sie hätten jeden Abend in den Nachrichten darüber Witze gemacht. Natürlich meine ich die Talkshows am Abend, aber natürlich machen sie das nicht. Sie hätscheln ihn. Haben Sie Jimmy Kimmel gesehen? Sie müssten den alten Mann hätscheln. Der Kerl, der wahrscheinlich in der Couch hängen blieb, bevor er davon aufstand. Dessen, na wissen Sie, Joe Biden trifft keine Entscheidungen. Wir alle wissen, dass er geistig beeinträchtigt ist. Wir wissen alle, dass Kamala Harris die Entscheidungen nicht trifft, weil sie auch nicht in klaren Sätzen sprechen kann. Wer leitet das Land also dann? Nun, wer auch immer die Partei der Demokraten leitet, nämlich eine Handvoll Milliardäre, die sind es. Du zahlst also höhere Preise, weil die eine kontrollierte Zerstörung unserer Wirtschaft mit den Covid-Lockdowns durchführen. Keiner will dafür die Verantwortung übernehmen. Covid-Lockdowns, die, wie die Johns Hopkins-Universität nachwies, null Leben gerettet haben. Sie wirkten sich überhaupt nicht auf die Todesrate aus. Sie wollen keine Verantwortung dafür übernehmen. Sie wollen deinem Nachbarn dafür die Schuld geben. Sie wollen nicht, dass du auf die Oligarchen oder Fauci wütend bist oder auf Big Pharma oder auf die Medien, von denen du kontrolliert wirst, die dich denken lassen, dass notwendige Medikamente Gift sind. Sie wollen deinem Nachbarn die Schuld geben. Ob jeder jetzt ein Anhänger von Trump ist oder nicht. Es ist ein entweder du bist mit uns oder gegen uns. Ihnen bleibt nur diese Botschaft übrig. Und dann bleibt ihnen noch Zensur übrig, denn sie haben versagt, Tucker. Warum glauben Sie, dass Mitch McConnell oder Chuck Schumer die Leiter im Kongress und Nancy im Senat sind? Weil sie keine Führungspersönlichkeiten sind. Diese Leute haben negatives Charisma. Ich würde Chuck Schumer nicht mal nach dem Weg zur Autobahn fragen. Warum sind sie denn die Leiter? Weil sie das meiste Geld von der Milliardärsklasse nehmen, die tatsächlich dieses Land steuern. Sie nehmen das Geld von denen und verteilen es an die anderen Kongressmitglieder, so dass die für sie als Leiter stimmen. Nicht, weil sie Leiter sind, sondern weil sie die Korruptesten sind.
Das war eine ganz schöne Tirade. Ich finde es sehr interessant, dass er sagte, dass die Politiker von den Oligarchen und Milliardären gesteuert werden. Aber ich habe eine weitere Frage für ihn. Wer steuert die?
Ja, das ging mir die ganze Zeit durch den Kopf. Sie haben das immer wieder gezeigt und können es immer noch beweisen. Sie gehen an einen Ort.
Und wir werden gleich darüber sprechen. Lass uns also den Kreis schließen. Wenn man nur einen Teil eines Bildes zeigt, sieht man nicht das ganze Bild. Und du denkst dann, das ist die Realität, so ist die Welt. Also reden die Leute über Soros oder die Leute reden über Bill Gates oder die Leute reden über Musk oder sie reden über wen auch immer, der das Zepter schwingt. Aber keiner von ihnen schwingt das Zepter. Jemand anderes schwingt das Zepter.
Sogar das, was wir bei Twitter oder YouTube hatten, das ganze Zensieren, woher kommt das tatsächlich?
Gingen sie nicht alle zum Vatikan?
Definitiv.
Werfen wir also einen Blick auf Elon Musk. Elon Musk postete das auf Twitter. Stimmt's, Martin?
Ja, er stellte diese Frage, nachdem es einen Artikel in den Nachrichten gab oder einen Tweet auf CNN.com über Twitter, das er gerade unbedingt kaufen wollte.
Die Frage hier lautet, wer finanziert diese Organisationen, die einen Zugang zu Informationen kontrollieren wollen? Lass uns das untersuchen. Und hier hat man Twitter. Wir wissen, dass Elon Musk ziemlich liberal war. Und vor kurzem gab er sehr konservative Töne von sich. Er erklärt offensichtlich, dass er seine Parteizugehörigkeit bei der nächsten Wahl wechseln würde. Gibt es hier einen Trend?
Es schwingt. Es wird interessant, wenn man das letzte liest, den Abschnitt, warum er diese Frage stellt, wer denn die Organisationen sind und wer sie finanziert. Das heißt hier, Marken sollen Twitter zwingen, deren Politik bezüglich Inhalten unter Musk beizubehalten. Welche Marken? Dann sagt er, einige der größten Namen des Landes, darunter Coca-Cola, Disney und Kraft, sehen sich mit Aufrufen konfrontiert, Twitter zu boykottieren, wenn der zukünftige Eigentümer des Unternehmens, also offensichtlich Musk, die Politik nicht beibehält.
Okay. All diese Unternehmen, sind sie Teil der Unternehmen, die sich kürzlich mit dem Papst trafen und in dieser bestimmten Einrichtung zu einem bestimmten Abkommen übereinkamen? Richtig?
Definitiv. Und nachdem sie sich alle mit ihm getroffen hatten, gab es plötzlich bestimmte Vorgehensweisen, deren Umsetzung anfing.
Okay, wir spielen immer noch dieses Spiel. Werfen wir einen etwas genaueren Blick darauf. Hier ist die Jacke, die Musk auf der Gala in der Met trug. Und auf dem Rücken seiner Jacke steht Novus Ordo Seclorum. Was eine neue Weltordnung bedeutet. Das steht natürlich auch auf dem Dollar und so weiter. Hat er Verbindungen oder ist er darin verwickelt?
Ja, einige mögen jetzt vielleicht sagen, das ist ein Witz, der dir dort öffentlich ins Gesicht geschleudert wird. Dass das zeigen soll, dass er von ihnen nicht gesteuert wird. Aber einige andere Dinge, die er macht, lassen dich zweimal darüber nachdenken.
Okay, lass uns einfach einen Schritt weitergehen. Elon Musk bricht sein Schweigen auf Twitter, um ein Foto von sich selbst und vier seiner Söhne mit Papst Franziskus zu posten. Der Megamilliardär muss also den Papst besuchen und während dieser Zeit schweigen. Er stellt sich dort vor. Martin, warum sollte es notwendig sein, dass diese Megamilliardäre gehen und Papst Franziskus besuchen müssen?
Um Anweisungen zu bekommen.
Aha. Elon Musk sagte, dass es ihm eine Ehre sei, Papst Franziskus zu treffen, als er nach 10-tägiger Abwesenheit auf Twitter einen Schnappschuss mit vier seiner Söhne teilte. Nachdem er das letzte Mal am 21. Juni einen Tweet auf der sozialen Plattform geteilt hatte, kehrte der 51-jährige CEO von Tesla am Freitag dorthin zurück und schrieb eine Nachricht, fühlt sich vielleicht ein bisschen gelangweilt? Eine Ehre, gestern Pontifex zu treffen, schrieb Musk zusammen mit einem Foto, auf dem alle Musk-Männer im Anzug neben dem Papst stehen. Natürlich alle in Schwarz. Diese neueste 10-tägige Abwesenheit von Twitter war die längste, die er sich seit Oktober 2017 genommen hatte, berichtete The Wall Street Journal. Martin, warum ist es so, dass jedes Mal, wenn wir über dieses Thema sprechen, der Vatikan darin verwickelt ist?
Weil die Bibel schon sagt, dass es so sein würde.
Man kommt nicht daran vorbei. Ist das jetzt Verschwörungszeug oder einfach eine Tatsache?
Es ist eine Tatsache und es läuft eine Verschwörung ab. Aber es ist eine Tatsache.
Okay. Der Mann sagte gerade, dass die Milliardäre die Präsidenten und diese und jene kontrollieren. Aber wir stellten die Frage, und wer kontrolliert sie? Gibt das einen kleinen Hinweis?
Ich hoffe, dass die Menschen dem Hinweis folgen können.
Okay, nachdem wir jetzt das alles zusammengefasst haben, lass uns zur Bibel zurückkehren. Daniel 11, Abvers 36. Und der König, das ist der Nordkönig, das ist das Papsttum, wird tun, was ihm beliebt, und wird sich erheben und groß tun gegen jeglichen Gott. Das finden wir auch in Thessalonicher Brief. Und er setzt sich in den Tempel Gottes und gibt sich selbst für Gott aus. Und er macht Gesetze, die gegen Gottes Gesetze sind. Dann hat er einige moralische Fragen, die anscheinend mit Gott übereinstimmen. Und er präsentiert sich als Gott, nimmt sich die Autorität Gottes und lässt sie vom zweiten Tier umsetzen, in dem Kirche und Staat sich vereinen. So wie wir es während dieser ganzen Folge schon sahen. Und er wird gegen den Gott der Götter unerhörte Worte ausstoßen. Und es wird ihm gelingen, bis der Zorn vorüber ist. Martin, es wird gedeihen, wie es im Englischen heißt. Der Einzige, der dabei wächst, ist das Papsttum. Denn was beschlossen ist, wird ausgeführt werden. ganz egal, was einige unserer Theologen sagen. Es wird sich auch nicht um den Gott seiner Väter kümmern, noch um die Sehnsucht der Frauen, überhaupt um gar keinen Gott, sondern gegen alle wird er groß tun. Er wird den Gott seiner Väter nicht ehren, noch die Sehnsucht der Frauen. Frauen sind Kirchen. Er hat keine Sehnsucht nach Christus, er ersehnt den anderen. Stattdessen wird er den Gott der Festungen verehren, diesen Gott, den seine Väter nicht kannten, wird er verehren mit Gold und Silber, mit Edelsteinen und Kleinodien. Es ist die einzige Religion, die das macht. Den Gott der Festungen oder der Gewalt oder Zwänge, wir hatten ein langes Gespräch darüber in einer früheren Folge, also werden wir in dieses Thema nicht weiter einsteigen. Vers 39. Und er wird gegen die starken Festungen vorgehen mit einem fremden Gott. Er repräsentiert nicht Gott. Er repräsentiert eine andere Gottheit. Der Drache gab ihm seine Kraft und seinen Thron und große Vollmacht.
Derjenige, der Gott sein wollte.
Ja, er ist der Gott der Festungen oder Zwänge. Wer diesen anerkennt, dem wird er große Ehre erweisen und er wird ihnen Gewalt geben über viele und zur Belohnung Ländereien unter sie verteilen. Er spielt mit Ländern. Zur Zeit des Endes aber wird der König des Südens mit ihm zusammenstoßen. Das ist eine Ideologie, die angeblich das Gegenteil zu seiner ist. Tatsächlich ist es hinter den Kulissen Yin und Yang.
Sie sitzen an einem Tisch.
Sie sitzen an einem Tisch. Aber um der Gojim willen und die Augen der Öffentlichkeit wird der König des Südens mit ihm zusammenstoßen. Das heißt, der Papst wird das eine sagen und Biden wird das Gegenteil sagen.
So ist es.
Haben wir es gesehen?
Du hast es sogar noch weiter gefasst. Biden wird das eine sagen und Putin etwas anderes.
Und sie sitzen wo?
An einem Tisch.
Sie sitzen an einem Tisch und sie gehören ihren kleinen Geheimorganisationen an. Da wird dann der König des Nordens kommen, wie mit einem Sturmwind. Er wird diese liberale Ideologie überwinden. Sehen wir das Pendel schwingen? Mit Wagen. Ein Krieg ist dabei. Benutzt er Krieg?
Ja.
Reitern. Bewegt er sein Militär? Und vielen Schiffen. Benutzt er auch die Wirtschaft? Ist Twitter Teil der Wirtschaft? Oder sind auch die Milliardäre Teil der Wirtschaft? Auf ihn losstürmen und in die Länder eindringen. Mehrzahl. Seine Ideologie wird überall hinkommen. Und sie überschwemmen und überfluten. Martin, sehen wir eine Erfüllung dieser Prophetie?
Definitiv, aber wenn man es eben nicht so sehen will, ist das bloße Verschwörung.
Aber ich glaube, dass es biblische Prophetie ist. Und ich glaube, dass das das Endspiel ist. Ich glaube vom ganzem Herzen, dass wir auf dem Höhepunkt der Geschichte sind. Möge Gott uns geistliches Augenlicht geben. Wollen wir beten?
Ja.
Himmlischer Vater, der Tisch wurde gedeckt. Die Gäste haben Platz genommen und bald soll das Mahl beginnen. Alle Figuren wurden für ihre Rolle platziert. Der Strippenzieher hat die volle Kontrolle und alles läuft nach Plan. Und glücklicherweise, auch nach der Prophetie, öffne die Augen deines Volkes. Mach uns bewusst, in welcher Zeit wir leben, damit es uns nicht wie eine überwältigende Überraschung trifft. Das bete ich im Namen Jesu. Amen.
Amen.